Prophet Jona, das erste Kapitel. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, »Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen.« Und sie sprachen einer zum anderen, »Kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, »Sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Er aber sprach zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.« Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, »Was hast du da getan?« Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das ist das Wort des lebendigen Gottes.
Danke, Johann. Ja, diesen Zettel, den ihr hier vor euch habt, den könnt ihr gerne vor euch aufgeschlagen lassen. Ihr könnt der Struktur, der Gliederung mehr oder weniger folgen. Und wenn ihr vorne drauf schaut, dann seht ihr, dass ich den Titel heute etwas kontrovers gewählt habe. Das Problem mit richtiger Theologie. Die Frage ist natürlich, wie kann es mit richtiger Theologie ein Problem geben? Bei richtiger Theologie geht es doch darum, Gott so zu kennen, wie er ist. Es geht um wahre Erkenntnis, wenn man so will. Worin liegt also das Problem? Vielleicht liegt das Problem darin, dass es richtige Theologie gar nicht gibt. Manche würden das sagen. Allerdings lässt das erste Kapitel dieses Buches, das Buch Jona, diese Annahme erst gar nicht zu. Dort begegnen die Schiffsleute, die zu Beginn des Sturmes noch ihre eigenen Götter anbeten, dem wahren Gott, der die Kontrolle über alle Ereignisse hat und Jona daran hindert, zu entkommen. Jona sind die Schiffsleute natürlich schon vorher begegnet, als sie ihn nichts ahnend an Bord nahmen. Und Jona hat nach außen hin zumindest tatsächlich die richtige Theologie. Er weiß um den Gott, der wirklich da ist. Die Erzählung in diesem ersten Kapitel ist relativ schnell zusammengefasst. Jona erhält von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen, gegen Ninive zu verkünden. Das heißt, das Gericht Gottes über Ninive zu verkünden, weil die Bosheit, wenn ihr euch das in Vers 2 anschaut, ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen, sagt Gott. Und wenn man weiß, dass Ninive der Erzfeind Israels ist, dann ist Jonas Reaktion verständlich. Ninive als assyrische Hauptstadt mag zur Zeit Jonas etwas geschwächt sein, aber nur 100 Jahre später überrennen die Assyrer mit Ninive als Hauptstadt, das Nordreich Israel förmlich und bereiten ihm ein Ende. Also es geht hier um eine große Feindschaft und wenn wir jetzt anschauen, warum Jona hier flieht, dann könnten wir vermuten, dass er flieht, weil er sich davor fürchtet, dass er von den Assyrern, also von Ninive, verspottet wird oder vielleicht Schlimmeres. Jona flieht also in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis, also vermutlich einem Ort in Spanien. Gott schickt diesen Sturm, der das Schiff bedroht, auf dem er unterwegs ist. Jona ist sich im Klaren darüber, weswegen der Sturm über sie gekommen ist und rät den Schiffsleuten, ihn über Bord zu werfen. Und die weigern sich natürlich am Anfang, das ist ganz verständlich, aber sie müssen dann einsehen, dass alles nichts hilft. Sie werfen Jona über Bord und der Sturm beruhigt sich tatsächlich, sodass sie sicher weiterfahren können. Und wie gesagt, über die Motive wird im ersten Kapitel nichts gesagt. Deshalb könnte man meinen, dass Jona sich vielleicht davor fürchtet, sich in die Höhle des Löwen zu begeben. Vielleicht will er sich vor dem Spott drücken. Vielleicht sogar vor Schlimmerem. Wenn wir allerdings den Text genauer lesen, dann wird Furcht als Motivation eher unwahrscheinlich. Jona kennt seinen Gott zu gut, als dass er sich vor dem König von Ninive fürchten würde. Jona hat die richtige Theologie. Er weiß ganz genau, weswegen dieser Sturm zuschlägt. Und ein Gott, der einen Sturm dirigieren kann, der kann doch sicherlich auch Jonas Wohlergehen in Ninive sicherstellen. Und Jona macht hier auch keinen furchtsamen Eindruck. Im Gegenteil, während alle anderen auf dem Schiff in Panik geraten, schläft Jona tief und fest im Schiffsinnern. Und der Kapitän ist ganz fertig, als er den Jona hier sieht, wie er da wie ein Baby im Schiffsinnern schläft. Und wenn ihr das von Vers 4 hier lest, da heißt es, also der Herr schleudert diesen starken Wind auf das Meer, ein großer Sturm entstand und da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Die hartgesottenen Schiffsleute fürchten sich. Aber Jonas Problem ist sicherlich keine Furcht, oder? Jonas schläft. Und irgendwie bringt dieser Ausdruck, Jonas schläft, seinen Charakter und sein Handeln in diesem ersten Kapitel sehr gut auf den Punkt. Er scheint gar nicht so richtig in der Wirklichkeit angekommen, wenn man so will. So ähnlich wie es wahrscheinlich den Eltern und den Kindern letzte Woche ging, als die Schule anfing und sie früh morgens raus mussten. Wenn wir uns anschauen, wie Jona in dieser bedrohlichen Extremsituation agiert, dann ist er ganz weit weg von den Ereignissen. Die Schiffsleute ringen um ihr Leben, sie schreien, sie haben eine Riesenangst. Sie rudern mit aller Kraft und versuchen bis zum Ende dem Unvermeidlichen auszuweichen. Jona schläft. Und selbst als er dann am Ende den Schiffsleuten sagt, dass sie ihn über Bord werfen sollen, das klingt doch unwirklich, oder? So vollkommen teilnahmslos. Jona hat sich vollkommen aus der Realität ausgeklinkt, als wollte er nicht wahrhaben, was um ihn herum vorgeht. Und der Kapitän merkt das wohl auch, dass mit Jona etwas nicht stimmt. Jeder vernünftige Mensch, also damals zumindest, würde doch seinen Gott um Hilfe anflehen. Was der Kapitän natürlich nicht weiß, ist, dass Jona diesen Schritt gerade nicht unternehmen kann. Denn wer vor Gott fliehen will, der kann doch nicht zu Gott beten. Das wäre ja, als würde er schon von vornherein kapitulieren. Wer vor Gott flieht, und das lesen wir hier in Vers 3, Jona machte sich auf, um von dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Wer vor Gott flieht, der kann nicht gleichzeitig beten. Lieber lässt Jona sich also über Bord werfen, als zu beten. Lieber stirbt er, als dass er umkehrt. Merkt ihr, was Jonas eigentliches Problem ist? Jonas hat sich mit seinem Gott angelegt und er ist zu stur, um einzulenken. Lieber sterben, als das zu tun, was er von mir verlangt. Lieber sterben, als nach Ninive. Er weiß ja nicht, dass Gott ihn durch den Fisch retten wird. Sturheit ist das eine Problem. Allerdings bleibt dadurch die Frage weiterhin bestehen, welche Gründe Jona dazu bewegen könnten, sich so eigensinnig zu verhalten. Und dieses Rätsel wird auch in diesem ersten Kapitel erst einmal nicht gelüftet. So viel allerdings vorneweg. Jona weiß etwas über diesen Gott, der ihm diesen Auftrag erteilt. Etwas über seinen Charakter und sein Handeln. Er hat die richtige Theologie, mit anderen Worten. Und das, was er weiß von Gott, das verleitet ihn dazu, sich von Gott abzuwenden. Das, was sich in diesem Auftrag verbirgt, das empfindet Jona als so anstößig und inakzeptabel, dass er statt Gehorsam zu zeigen, lieber aus der Gegenwart Gottes fliehen würde. Und hier begegnen wir dem Problem richtiger Theologie. Das Problem mit richtiger Theologie ist, dass sich uns in richtiger Theologie ein Gott präsentiert, den wir nicht nach Belieben verändern können. So, bis er uns eben passt. Diesem Problem muss ich hausgemachte Theologie nicht stellen. Eine Theologie, die ich mir zurechtzimmere, die kann sich Gott nach ihren eigenen Vorstellungen erschaffen. Mein Gott ist so und so, bis er mir gefällt. Aber der wahre Gott, der richtet sich nicht nach unseren Vorstellungen. Und damit stellt sich die Frage, für Jona wie für uns, ob uns der Gott gefällt, dem wir darin begegnen. Der Gott, dem wir hier begegnen, im Buch Jona, hat Kontrolle über jedes noch so kleinste Detail in seiner Schöpfung. Er schleudert einen Wind aufs Meer, in Vers 4. Das Los fällt später auf Jona. Das ist kein Zufall. Und der Sturm beruhigt sich dann wieder, nachdem Jona über Bord geworfen wurde. Wenn hartgesottene Seeleute diesem Gott begegnen, dann fürchten sie sich, dann schreien sie um ihr Leben, wenn sie diesem allmächtigen Gott begegnen. Und auch als sie erfahren, dass Jona auf der Flucht vor diesem Gott ist, in Vers 10, was sagen sie da oder was geschieht? Vers 10, da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du da getan? Jona, da stimmt doch was nicht. Hast du sie noch alle? Nur Jona, der nämlich, der sich in Vers 9 so beschreibt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Nur der fürchtet sich anscheinend überhaupt nicht. Der sagt, er fürchte den Herrn, fürchtet sich hier nicht. Mit Furcht ist hier übrigens eine positive Furcht gemeint, also diese Mischung aus Hochachtung und tiefstem Respekt für den erhabenen und allmächtigen Gott, die man etwas altmodisch vielleicht als Ehrfurcht bezeichnet. Aber für Jona, bei Jona ist kein Zeichen von Ehrfurcht, er rennt vor Gott weg. Und für ihn scheint diese gute Furcht, die passt angesichts der Allmacht Gottes. Für ihn scheint diese Furcht nicht mehr als ein Lippenbekenntnis zu sein. Und ich denke, an diesem Gegenüber von Jona und den Schiffsleuten sehen wir, dass richtige Theologie nicht ausreicht. Jona kennt und bekennt den wahren Gott, aber er zeigt keinen Respekt vor ihm. Er fürchtet ihn nicht, auch wenn er sagt, dass er das tut. Die heidnischen Seeleute empfinden große Furcht. Sie begegnen diesem Gott zum ersten Mal bewusst. Es ist eine sehr reale und extreme Erfahrung, Theologie zum Anfassen, wenn man so will. Und diese Ehrfurcht vor Gott verändert ihr Leben. Wenn wir hier Vers 16 anschauen, ganz am Ende, dort heißt es, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Hier am Ende des ersten Kapitels drehen sich die Vorzeichen um. Der, der sagt, er fürchtet Gott, muss gerettet werden. Die heidnischen Schiffsleute hingegen suchen die Gegenwart Gottes. Sie richten ihr Leben auf den aus, den sie gerade erfahren haben. Sie opfern ihm und schwören ihm die Treue. Jona flieht. Seine Theologie, so korrekt sie auch sein mag, so überlegen sie auch der Theologie der Schiffsleute sein mag. Als Hebräer wurde ihm diese richtige Theologie quasi mit der Muttermilch eingeflößt. Aber sie kann ihn nicht retten, weil er dem wahren Gott, der sich darin offenbart, keinerlei Respekt entgegenbringt, keinerlei Ehrfurcht. Und so sind am Ende des Kapitels die Seeleute gerettet. Sie segeln weiter, aber Jona muss noch eine grundlegende Veränderung durchmachen. Er muss noch gerettet werden. Und ironischerweise ist der Einzige, der ihn erretten kann, der Gott, vor dem er flüchtet. Die Möglichkeit, mit der uns das Buch Jona also konfrontiert, ist die, dass wir vor dem Gott, den wir bekennen, davonrennen können. Dass wir wie Jona zwar die richtigen Dinge mit unseren Lippen bekennen, es uns dabei aber an Ehrfurcht mangelt und wir so handeln, wie es uns passt. Wer Gott kennt, der weiß, ihn abzulehnen, ihm den Gehorsam zu verweigern, ist eine furchteinflößende Möglichkeit. Die Fassungslosigkeit der Schiffsleute drückt das aus und die ist vollkommen angebracht. Was machst du da eigentlich? Wie kannst du das tun, wenn du weißt, dass es der Schöpfer des Himmels und der Erde ist? Wie kannst du vor ihm wegrennen? Und es lohnt sich zu fragen, mit welcher Einstellung wir unserem Gott gegenübertreten, dem Gott, den wir bekennen. Treten wir Gott mit Hochachtung gegenüber? Erfüllt es uns mit Ehrfurcht, dass er die Kontrolle über alle Geschehnisse in unserem Leben hat? Lassen wir unser Handeln von ihm beeinflussen oder gibt es vielleicht Bereiche unseres Lebens, in denen wir vor Gott davonrennen, weil es uns nicht passt, was er von uns möchte? Es kann zum Beispiel sein, dass wir Gott schon lange kennen und bekennen, so wie Jona von Kindheit an, dass dieser Glaube aber ohne größeren Einfluss auf das eigene Leben bleibt. Die Konsequenzen des Glaubens für das Leben, die Konsequenzen nämlich, die uns eben nicht in den eigenen Lebensstil passen, die werden ignoriert oder relativiert. Man sollte ja nicht so schwarz-weiß denken, da muss man doch auch mal kritisch hinterfragen dürfen. Es gibt viele Arten und Weisen, wie wir den Willen Gottes für unser Leben ablehnen. Vielleicht liegt es an demselben Aufruf, den auch Jona hier hat, zu Leuten zu gehen und eine Botschaft Gottes zu überbringen. Familie, Freunde oder Kollegen. Hier in diesem Fall sind es die Feinde. Das Evangelium weiterzugeben. Vielleicht sagen wir, nein, nicht mit mir. Das ist mir zu kompliziert. Das passt mir nicht. Aber vielleicht geht es auch um andere Bereiche. Vielleicht geht es um unsere Familie, unsere Eheplanung, die Menschen, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir unsere Karriere hinsichtlich unseres christlichen Glaubens leben wollen, welche Reihenfolge wir unseren Prioritäten geben. Die Frage hinter all dem ist, leben wir in Ehrfurcht vor dem allmächtigen Schöpfer? Wollen wir ihm gehorsam sein, auch wenn es sehr, sehr unangenehm ist oder wenn es gegen unseren Willen geht? Auch an dem Zeitpunkt noch. Dem muss sich Jona stellen. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und natürlich ist derselbe Indikator, der bei Jona hier zu erkennen ist, ist auch für uns ein guter Indikator, dass wir das Angesicht Gottes tatsächlich suchen, nämlich beten wir. Jona kann nicht beten. Der rennt weg. Da kann man das nicht. Und vielleicht gibt es Dinge, über die wir uns weigern zu beten, weil es ja sein könnte, dass Gott uns eine Antwort gibt und die uns nicht passt. Im Gebet wenden wir uns Gott zu, wir kommen vor sein Angesicht mit Ehrfurcht und fragen nach seinem Willen. Und deshalb wäre mein Vorschlag für diese Woche, dass wir Gott im Gebet darum bitten, dass er uns Lebensbereiche aufzeigt, in denen uns vielleicht die Ehrfurcht fehlt, die Ehrfurcht vor Gott, in denen sich etwas ändern sollte, weil wir gegen den Willen Gottes handeln. Und dann natürlich auch um die Kraft zur Veränderung bitten. Wenn wir beten, dann wenden wir uns Gott zu. Und zu Jonas Gebet in Kapitel 2 kommen wir nächste Woche. Aber es ist gut hier zu erkennen, dass Gott sich Jona schon lange vor diesem Gebet im zweiten Kapitel zugewandt hat. Gottes Rettungsaktion für Jona ist hier im ersten Kapitel in vollem Gange. Den Wind und den Sturm, so furchtbar die auch erscheinen mögen, die schickt er ja um Jonas Willen. Den Fisch schickt er, um Jona zu retten. Nicht nur vor dem Ertrinken, sondern vor seiner eigenen Flucht und damit letztendlich vor sich selbst. Gott will diesen abtrünnigen Propheten retten. Der vor ihm flieht, den will er vor seiner eigenen Flucht erretten. Hier erweist sich Gott als barmherziger Gott. Der allmächtige Gott ist auch ein barmherziger Gott, der geduldig an der Umkehr Jonas arbeitet. Aber letztlich geschahen diese Ereignisse vor knapp 2800 Jahren nicht nur um Jonas Willen. Stattdessen sehen wir schon in diesem ersten Kapitel ein sehr deutliches Abbild der guten Botschaft, die dann 850 Jahre später im Neuen Testament in Jesus erfüllt wird. Als Nachfolger von Jesus wollen wir die Bibel so lesen wie er. Und wenn wir dann im Matthäus-Evangelium 12 nachschauen, wie Jesus Bezug auf diese Geschichte nimmt, wenn ihr eine Bibel habt, dann gebe ich euch gerne kurz Zeit, um das mitzulesen. Matthäus 12 von Vers 38. Ansonsten lese ich es auch schön langsam. Von Vers 38. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Also dieses Zeichen ist kein ehrliches Nachfragen, sondern es ist angesichts all der Zeichen, die Jesus schon geschenkt hat, ist es keine ehrliche Anfrage. Und Jesus erwidert dementsprechend und sprach zu ihnen, Vers 39, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Wir gehen hier schon etwas über das erste Kapitel hinaus, aber es ist klar, dass Jesus hier eine einfache Analogie entwickelt zwischen den Ereignissen in Jonas Leben und den Ereignissen, die ihm bevorstehen. 3 Tage wird er im Grab liegen und dann auferstehen. Das ist das Zeichen, das Jesus hier ankündigt. Jesus bezeichnet sich als größeren Jona am Ende. Hier ist jemand, der größer ist als Jona. Und das sollten wir so verstehen, dass er gewissermaßen ein Jona ohne all die Macken ist. Mit Macken meine ich, dass Jona Gottes Auftrag ablehnt. Jesus hingegen seinen ungleich schwierigeren Auftrag bereitwillig annimmt. Jona muss selbst errettet werden, Jesus hingegen errettet andere. Also Jona trägt hier offensichtlich einige Unvollkommenheiten zutage, die für Jesus nicht zutreffen. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr, sehr viele Parallelen und deshalb bezeichnet Jesus sich nicht sich als einer, der größer ist als Jona. Also es gibt auch Parallelen. Und zwar, Jona wird mit einer Gerichtsankündigung zum boshaften Ninive geschickt. Jesus hat eine ähnliche Botschaft hier für die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und er verspricht ihnen ein Zeichen, gleichermaßen wie Jona das Zeichen der Errettung aus dem Fisch vorzuweisen hat. Das Zeichen, das sie fordern und das er ihnen verspricht, ist die Auferstehung nach 3 Tagen. Und das bedeutet natürlich, dass sich an diesem Zeichen die Legitimität von Jesus festmacht. Er ist der Herr, er ist der, der am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben ist. Und damit macht er zugleich deutlich, dass wer die Auferstehung Jesu ablehnt, dies ein Zeichen des Gerichtes ist. Wer die Auferstehung ablehnt, für den ist die Auferstehung ein Zeichen des Gerichts. Wer sie hingegen annimmt, für den ist das ein wunderbares Zeichen der Errettung. Also das war die erste Parallele. Beide mit einer Gerichtsankündigung, beide mit demselben Zeichen. Und die zweite Parallele ist, dass Jona zu denen im Boot sagt, werft mich ins Wasser, dann werdet ihr gerettet. Jesus sagt, ich sterbe, damit alle, die mit mir im Boot sitzen, also alle, die zu mir gehören, gerettet werden. Das ist, wenn wir zurück in Jona sind, in Vers 13. Da sehen wir, beziehungsweise in Vers 12. Und in Vers 13 sehen wir dann, dass es den Männern ganz schwer fällt, dieses Opfer anzunehmen. Das ist verständlich. Sie weigern sich auf Kosten eines anderen Menschen gerettet zu werden. Und deshalb rudern sie mit aller Kraft, um vielleicht doch noch ans Ufer und aus diesem Sturm herauszukommen. Das heißt es in Vers 13, da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht. Denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Und am Ende müssen sie erkennen, es hilft alles nichts. Sie müssen Jona ins Meer werfen, nur so können sie errettet werden. Niemand will für den Tod eines Menschen verantwortlich sein. Es ist eine furchtbare Vorstellung und genauso kann es uns schwer fallen anzunehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, so wie er es im Neuen Testament sagt. Jona ist natürlich nicht wirklich gestorben. Das war allerdings nicht absehbar. Jesus ist tatsächlich gestorben am Kreuz für uns. Und mit den Schiffsleuten sitzen wir deshalb im selben Boot und können dem Unvermeidlichen nicht entgehen. Jesus stirbt für uns. Er musste für uns sterben. Auch wenn wir mit aller Kraft vielleicht dagegen angehen, versuchen uns selbst zu retten. Wir können es nicht. Jesus muss uns retten. In seinem Tod liegt unsere Rettung. In seiner Auferstehung ist das Zeichen, dass diese Rettung Wirklichkeit ist. Wenn wir aufhören, vor Gott wegzurennen, dann ist der erste Schritt, dass wir dieses größere Zeichen annehmen. Anders als Jona, dem die Ehrfurcht mangelt, werden wir, wenn wir aufhören, vor Gott wegzurennen, tatsächlich auch Ehrfurcht empfinden vor diesem großen Zeichen, das Gott für uns durch die Auferstehung erwiesen hat. Allerdings mischt sich in diese große Ehrfurcht natürlich auch große Erleichterung und Freude darüber, dass wir errettet sind. Ebenso wie auch die Seeleute nicht nur diese große Ehrfurcht empfinden, sondern sich auch dem Herrn zuwenden, voller Erleichterung, dass er sie gerettet hat, und Opfer darbringen und ihm die Treue schwören. Diese Reaktion der Seeleute, Ehrfurcht, Opferbereitschaft und Treue gegenüber Gott, das ist die positive Reaktion, die wir im Gegensatz zu Jona mitnehmen sollten. Und ich denke, es wäre an der Zeit, dass wir beten dafür, dass Gott uns vielleicht von Neuem mit Ehrfurcht füllt. Dass wir uns fragen, wo rennen wir weg vor Gott und umkehren. Und dass er uns auch die Kraft zum Umkehren gibt. Beten wir also zum Abschluss noch. Himmlischer Vater, wir begegnen im ersten Kapitel einem Jona, der vor deinem Angesicht flieht, der sich deshalb deinem Sturm, deinem Gericht ausgesetzt sieht. Wir sehen aber auch Jesus, der auf dieselbe Weise wie Jona ins Meer geworfen werden musste, sich für uns hingab, damit wir errettet werden können. Vater, deine Allmacht und deine Errettung erfüllt uns mit Ehrfurcht. Bitte schenk uns, dass diese Ehrfurcht in einem veränderten Leben mündet, dass es nicht nur bei einem Lippenbekenntnis bleibt, dass wir dich fürchten, sondern tatsächlich Treue, Opferbereitschaft und Ehrfurcht mit sich bringt, vermischt mit großer Erleichterung und Freude, dass deine Rettung auch für uns eine Gewissheit ist. In Jesu Namen. Amen.